Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Aus, vorbei. Eine lange Saison im Skispringen ist beendet. Louis Holuch, was macht das mit dir?
Leere, wie jedes Jahr. Es ist die pure Leere nach Saisonende.
Die pure Leere damit. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Saisonfolge der Flugshow in wirklich einem langen, spannenden und ja, am Ende auch spektakulären Weltcup, der hinter uns liegt. Mein Name ist Tobias Ruf. Ich begrüße euch zu dieser Ausgabe der Flugshow und ich musste ihn gleich mit dem Lanz hier konfrontieren, will ihn aber natürlich begrüßen. Hier ist der Mann, der unter anderem für Skispringen.com arbeitet. Hi, Louis Holuch. Ich grüße dich.
Zdravo, wie der Slowene sagt.
Zdravo, wie der Slowene sagt. Wir waren in Slowenien zum Weltcup-Abschluss der Herren, reden gleich über all das, was in Planica passiert ist. Wir reden über einen besonderen Mann, der jetzt seine Karriere beendet hat und wollen natürlich uns auch anschauen, welche Entscheidungen jetzt an diesem letzten Wochenende in Planica gefallen sind. Ja, Louis, es wird natürlich einen eigenen gezielten Saisonrückblick von uns geben, aber jetzt, du sagst, eine gewisse Leere ist da, aber wenn du jetzt mal so ganz kurz zurückblickst, wie hat dir die Saison denn gefallen?
Ich würde sie mal als zweischneidiges Schwert bezeichnen. Also es gab Momente und Wettkämpfe, die mir extrem gut gefallen haben, wie jetzt zum Beispiel dieser letzte. Also das war für mich der beste Wettkampf in der ganzen Saison. Wahnsinn, was wir da für Flüge haben sehen dürfen. Aber es gab auch viele Momente, die echt faden Beigeschmack hinterlassen haben, wo mich der Sport dann irgendwie doch ja nicht mehr ganz so lieb haben wollte, wie ich das eigentlich so aus den letzten Jahren gewohnt war. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen nachdenklich nach dieser Saison. Wie geht's dir denn?
Ja, dein freudscher Versprecher mit dem zweischneidigen Schmerz.
Ja. Schmerz, ja. Die Seite hat ja immer zwei Medaillen.
Absolut richtig. Shampoo an dieser Stelle, dass du den jetzt schon unterbringst zu so einer frühen Uhrzeit. Also, was ich sehr cool fand, ist, dass wir eine super abwechslungsreiche Saison, spannende Saison, also wir reden jetzt von den Herren, gesehen haben, was Sieger- und Podestplätze anging. Also wir konnten im Endeffekt mit kurzen Kobayashi-Phasen nicht, oder jetzt slowenischen Flugphasen, nicht genau sagen, was passiert denn am nächsten Wochenende, diese vielen verschiedenen Sieger, die wir hatten. Ich finde, das hat es einerseits sportlich sehr interessant gemacht, andererseits bin ich bei dir, es waren sehr, sehr zähe Weltcup-Wochenenden dabei, was meiner Meinung nach aber auch ein bisschen dem Kalender geschuldet war, der in so einer olympischen Saison meiner Meinung nach viel, viel zu voll gepackt war. Deswegen ist es auch bei mir so eine 50-50-Geschichte, viele coole Momente, waren aber auch Momente dabei, die haben wir auch hier offen benannt in der Flugshow. Und wenn ihr unseren Flugshow-WhatsApp-Chat verfolgen hättet können, da waren Momente dabei, boah, da ist uns ein bisschen die Lust vergangen. Und deswegen, am Ende so einer Saison ist man dann, glaube ich, man hat es extrem bei einigen, bei vielen meiner Meinung nach Athleten auch gesehen, man ist dann einfach durch und es wird Zeit, dass jetzt auch wirklich ein bisschen Ruhe einkehrt. Also insgesamt war es schon, fällt mein Fazit eher schon positiv aus, aber nachdenken und auch, glaube ich, kritische Punkte, die man ansprechen muss, darüber sprechen wir dann ausführlich in unserem Rückblick. So, jetzt wollen wir aber auf ein tolles letztes Wochenende zurückblicken. Also, ich fange vielleicht sogar mit einer Zuschrift von euch da draußen an. DVD MRXN, ob Männlein, Weiblein, sorry, kann ich hier nicht rausinterpretieren. Keine Frage, nur eine Feststellung, was für ein grandioses Finale. Besser geht es nicht. Zustimmung von dir?
Zu 99,9% ja.
Wo liegt das 0,01% Pünktchen, mein Lieber?
Ich hätte gern schon einen 250er gesehen, weil der wäre an diesem Wochenende definitiv drin gewesen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich nicht noch mehr getraut haben. Weil wenn man jetzt mal den Rodler von Andrzej Semenić weglässt am Freitag, sind ja alle Flüge höchst souverän gelandet worden. Und das i-Tüpfelchen, das hat mir gefehlt.
Ja, und man hat es ja sogar angekündigt. Also es gab sogar eine Pressemitteilung. Ja, Luis, du schüttelst schon mit dem Kopf. Nimm uns da vielleicht mal genauer mit.
Ja, das ist das ist jedes Jahr das Gleiche in Planica. Jedes Jahr gibt es diese Pressemitteilung. Da wird nicht nur der Tag benannt, an dem dieser Weltrekord fallen soll, sondern auch noch die Uhrzeit, die explizite. seit dem Umbau 2015 und jedes Jahr ist es dieselbe Enttäuschung. Es kommt kein Weltrekord. Und deswegen musste ich jetzt lachend die Hände beim Kopf zusammenschlagen.
Absolut. Und wenn man da so großspurig natürlich rangeht, und dann die Realität sieht, sobald es mal über 2,43, 44 ging, ist man sofort wieder, hat man sofort reagiert und geht mit dem Anlauf wieder runter. Da kannst du natürlich das auch nicht einlösen. Also ist ja dann nicht möglich. Diese Pressemitteilung, die wird nicht von der Jury kommen. So,
ja, das ist richtig, ja.
Deswegen, das sind schon verschiedene unterschiedliche Akteure, die da involviert sind, aber dann schickt der sowas nicht raus. Also.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Beklopptheit liebe ich an den Slowenen. Und das merkt man auch, wenn man da vor Ort ist, dass die das einfach total leben, dass das deren Nationalheiligtum ist. Und dass sie es bis heute nicht so recht verkraftet haben, dass ausgerechnet auf dieser komischen Schanze in Vikersund jetzt der Weltrekord steht. Und die wollen den halt unbedingt zurückhaben. Und neuer Anlauf nächstes Jahr vom 29. März bis 2. April dann.
Okay. Vielleicht ist ja auch diese Pressemitteilung, wir bringen hier auch immer die 9,5 Meter aus Hinzenbach unter. So, ist ja auch ein Running Gag. Vielleicht hat es sich ja sogar in so eine Richtung entwickelt. Man weiß es nicht. Aber wäre auch eine Frage von mir gewesen, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt hatte, ob wir denn nächstes Jahr ein Fliegen auch wieder in Planica sehen. Hintergrund meiner Frage ist, dass wir ja nordische Skiweltmeisterschaften im Februar eben in Planica haben. Ja, und deswegen... Du hast es jetzt schon im Endeffekt vorweggenommen. Wir werden wieder so tolle, coole Bilder sehen.
Das ist mal auf jeden Fall der Plan. Ja, also in diesem vorläufigen Wettkampfkalender steht das Finale drin. Auch so spät wie noch nie, wenn mich nicht alles täuscht. Also noch ein Wochenende länger.
Ja, in April rein ist extrem spät.
Ja, so eine gute Idee ist, wird man dann auch sehen. Aber zumindest steht dann nicht wie dieses Jahr 3 Wochenenden Skifliegen zum Schluss am Stück an. Das finde ich schon mal ein Fortschritt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, bin ich auch sehr ehrlich. Ich fand es auch echt überladen jetzt, was das Thema Skifliegen anging. Ging dir auch so?
Ja, ich meine, du wartest die ganze Saison drauf und dann kriegst du das 3 Wochenenden am Stück um die Ohren gehauen. Also das war mir dann doch auch zu viel, ja.
Genau. Aber gut, okay, vorläufiger Wettkalender, auch hier werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber ich finde, alles in allem, was das Sportliche anging, was die Rahmenbedingungen anging, was Atmosphäre anging, hat Planica definitiv im Bereich Skifliegen hier ein dickes Bewerbungsschreiben abgeliefert, dass das nächstes Jahr wieder im Kalender ist. Wenn die Veranstalter zuhören, Leute, wollen wir bis in April reinarbeiten? Okay, gut. Steht auf dem anderen Blatt. Jeder ist für seinen Job mehr oder weniger selbstverantwortlich. So. Gehen wir rein und wir haben natürlich wieder super viele Fragen von euch da draußen bekommen und dafür absolut herzlichen Dank. Und fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an, die auch am ersten Tag, nämlich am Donnerstag, als wir die Qualifikation und die ersten Sprünge, die ersten Flüge auch im Trainingsbereich gesehen haben, Dade fragt, warum hat Planica keine Kunsteisspur? Kann doch nicht sein, dass die Spur wegtaut. Also wir haben wirklich dieser Schockmoment, Jan Hörl, der in der Spur komplett ins Stocken gerät, weil die so aufgeweicht war, der sich super artistisch da abfängt und ja, echt Schlimmeres dann noch vermeidet, weil die Anlaufgeschwindigkeit ist extrem hoch natürlich auf so einer Schanze. Und das war so ein Schockbild Nummer eins. Und skurrile Szenen sind natürlich dann die, wenn oben das Militär steht mit ihren Planen und immer bevor ein Athlet die Spur runtergeht und sobald er sie verlassen hat, klappt es um im Endeffekt vor Sonneneinstrahlung das Ganze zu schützen. Was ist los mit dieser Anlaufspur? Also da geht's natürlich um, wenn wir auch von Kunsteisspuren sprechen, mit einem automatischen Kühlungssystem, mit einem System, das die Wasserdurchlässigkeit und Ablässigkeit natürlich unterstützen soll. Komme auf die Frage konkret zurück. Ich meine, wir reden hier nicht von einer Anlage, die man so Jahr für Jahr so ein bisschen schleifen und verkommen lässt. Planitza, das ist ja eine hochmoderne, top, absolut Spitzenanlage. Wie kommt's denn jetzt zustande, dass auf dem Filetstück dieser Anlage eben dieses Problem besteht?
Also zunächst mal muss man sagen, das Problem ist leider kein neues. Also dieses Phänomen mit den Militärs, die du gerade beschrieben hast, das gibt's dort Jahr für Jahr. Und es hat auch bis dato, bis auf eine Ausnahme, auch gut funktioniert, weil ich kann mich erinnern, als wir jetzt vor 15 das erste Mal auf dieser neuen Schanze waren, gab es am Donnerstag auch Probleme mit der Spur. Und das ist eben halt bedingt durch die Tageszeit, die man da nimmt, um dort Ski zu fliegen. Weshalb dort keine Kunsteisspur liegt, kann man auch nur spekulieren, aber ich nehme auch mal an, dass das ein finanzielles Thema ist, weil ihr müsst euch vorstellen, in diese ganze Anlage, und das betrifft ja nicht nur die Skisprungschanzen, die acht, die an dem Hang stehen, wurde irrsinnig viel Geld investiert. Man spricht da so von 25 bis 30 Millionen Euro. Und Mai, wohin investierst du das Geld? Natürlich in die Anlagen, die auch am frequentiertesten genutzt werden, und das ist diese Skiflugschanze eben nicht. Aber ich glaube, man ist da jetzt auch auf den Trichter gekommen, also so wie es jetzt diesmal lief, ist es natürlich auch keine gute Werbung. Und ich denke mal, es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis dort eine künstliche Eisspur liegt. Aber wie gesagt, bis jetzt auf die zwei Ausnahmen hat es eigentlich, seitdem es die Schanze überhaupt gibt und auch die Vorgängerschanze, immer super funktioniert.
Absolut. Klar, aber mal beim Teamwettbewerb stand zwischenzeitlich zur Debatte, können wir überhaupt einen zweiten Durchgang durchführen? So, wegen eben dieser Spur. Also man hat auch gemerkt, gerade im Teamwettbewerb, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die haben extrem aufs Tempo gedrückt, weil sie gemerkt haben, es wird immer wärmer, wir müssen mit dieser Spur aufpassen. Ist gut gegangen, aber ja, so ein Verband, der so viel Rückenwind jetzt gerade hat, mit diesen Bildern, auch mit den Leistungen, die man im Endeffekt von der slowenischen Mannschaft bei beiden Geschlechtern gesehen hat. Also ich glaube, da wäre eine Investition in diesen Bereich absolut natürlich sinnvoll. Und in Sachen Sponsoring hoffe ich dann im Endeffekt, dass sich da auch Geldgeber finden, die über Verbandseite da entsprechend investieren. Gut, aber wie gesagt, es ist ja am Ende des Tages gut gegangen. Wir haben keine schlimmen Bilder gesehen wie vor knapp einem Jahr mit Daniel André Tande, das Dauerthema, sondern es war ein Wochenende, das dann mehr oder weniger reibungslos durchgegangen ist. Jetzt, wir haben drei Skifliegen in Folge gesehen, Luis, unterschiedlichste Schanzen, auch wenn man allein schon sieht, wie verhält es sich nach dem Absprung, wie verhält es sich in Sachen Flughöhe, wie verhält es sich unten im Hang? Was charakterisiert denn diese Schanze in Planitza jetzt im Vergleich zu dem, was wir in Oberstdorf und Vickersund gesehen haben?
Also ich argumentiere ja immer gerne mit diesem Wort an sich, dieses Skifliegen. Und dieses Fliegen an sich, das bedarf ja immer auch einer gewissen Höhe. Und ich finde, das ist die einzige der vier Flugschanzen, die es aktuell gibt, die diese Höhe wirklich mit sich bringt. Das sind ja immer spektakuläre Bilder, wenn die da quasi auf Augenhöhe der Kampfrichter an dem Turm vorbeisegeln. Es ist schade, dass wir gar nicht genau wissen, wie hoch die da eigentlich sind, weil es diese Sensorenmessungen nicht gab. Aber das ist natürlich ein Thema. Dann noch die Lage der Schanze an sich, weil du dort eigentlich immer Aufwind hast, zumindest solange die Sonne noch über dem Berg steht. Auch das macht diese Flüge ja so schön. Und dann aber auch so ein bisschen die athletische Komponente, weil anders als jetzt auf manch anderen Schanzen, musst du schon auch ein bisschen in deinen Absprung hinein investieren. Also du kannst nicht einfach nur auf Geschwindigkeit gehen, wie jetzt in Vickersund, sondern so ein bisschen steht der Athlet dort auch im Vordergrund. Und ich finde, diese Mischung haben sie sehr gut hinbekommen mit dem Neubau der Schanze, weil es gab viele Bedenken, als die alte Schanze mit diesem irrsinnig langen Vorbau abgerissen wurde. Die war ja wirklich Kult und es haben einige gedacht, oh, hoffentlich wird der Charakter der Schanze nicht zerstört. Aber ich finde sie einfach genial, muss ich wirklich sagen.
Mhm. Bin ich bei dir und gerade dieses fliegerische Element. Ich meinte gehört zu haben, dass Tande bei seinem Sturz damals so einen Lufthochstand von circa 9 Metern hatte.
Mhm, kommt hin, ja.
Ja, und das ist natürlich extrem hoch. Während in Vickersund man ja das Gefühl hatte, so, was, das soll schiefliegen sein, der landet mir ja gleich nach 120 Metern, ehe sich dann im Endeffekt dieses Dahinschleichen über den Hang doch noch hinten raus zu einer extrem großen Weite rauszieht. Was in Planitz natürlich dann auffällt, diese extreme Höhe, über die du sprichst, führt aber bei einigen natürlich auch dazu, dass, was heißt natürlich, das ist genau ein Punkt, den du mir jetzt vielleicht erklären kannst, dass man manchmal das Gefühl hat, boah, jetzt geht's weit und bumm. Und schon sind sie gelandet. Wie kommt's denn zustande, dass manche eben diese Gefühl zu viel Höhe haben, weil sie super schnell nach unten zacken? Unten dann im letzten Drittel.
Das kann einerseits dadurch bedingt sein, dass unten in der Regel immer ein bisschen weniger Wind ist, weil das ja im Prinzip der Teil ist, der so ein bisschen auch ja, ich will nicht jetzt sagen, beschattet ist, aber er liegt ja schon ein bisschen anders von der Hanglage her. Das ist ein Thema. Dann das andere Thema ist, dass manche Springer auch sich zu sehr auf diese reine Höhe eben nur verlassen und den Sprung nicht fortsetzen. Also so ein Paradebeispiel für mich an diesem Wochenende war Konstantin Schmid, den es ja auch sehr hoch aufgetrieben hat. Und der dann aber vergessen hat, hey, ich muss ja auch noch was tun. So, und da gibt's einige Kandidaten für. Und dann hast du natürlich noch so Kollegen wie David Kubacki, der immer, quasi nicht, von jetzt auf gleich die 10 Meter runterprallt. Und auch bei Granerud dachte ich ab und zu so, da wären noch ein paar Meter drin gewesen. Mhm. Aber ich glaube, im Sinne unser aller Blutdruck war es dann gut, dass er dann doch immer rechtzeitig gelandet ist.
Vor allen Dingen, welcher Seite er dann oder wo es gewesen wäre. Okay, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Danke dafür, Luis. Kommen wir mal zum ganzen Umfeld, zur ganzen Atmosphäre. Eine einzige Skispringen-Party. Richtig, richtig cool. Du selbst warst wann das letzte Mal dort?
2019, das war der letzte Event mit Zuschauern vor Corona.
Wie ist es da?
Geil.
So cool, wie es am Fernseher aussieht?
Ja, also ich kriege jetzt in diesem Moment Gänsehaut. Also natürlich muss man sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Es kann für manchen schon ein Kulturschock sein, weil es halt echt was ganz anderes ist, auch so mit dem musikalischen Umfeld und diesem Patriotismus, der da ausgelebt wird. Aber diese Lautstärke, die es da gibt, dann der Stadionsprecher, der die Springer in ihren Landessprachen und ihre Weite und ihre Punktzahl ansagt. Und was auch sehr geil ist für uns Presseleute jetzt, wir sitzen ja in diesem Hauptgebäude, was es da gibt, ich weiß gar nicht, wie man diese Form nennt, also dieses Hauptgebäude, was ihr seht, wenn man von der Schanze runterguckt, wir sitzen da in der untersten Etage und gehen durch einen Tunnel und dann durch die Katakomben hinaus und stehen plötzlich mitten in den Zuschauern, also fühlen uns wie ein Fußballer, der aus den Katakomben ins Stadion einläuft. Und das haut dich einfach jedes Mal vom Hocker. Und deswegen ist das absolut der perfekte Ort für ein Saisonfinale. Und ich bin tatsächlich sehr wehmütig geworden, als ich diese Bilder gesehen habe und wäre sehr gerne da gewesen. Aber ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr dann wieder ausgeht.
Ich fand's, weil Patriotismus natürlich aus vielen, vielen Gründen natürlich zu Recht auch negativ behaftet ist. Mir kommt da aber eher so eine angenehme Form daher. Ich glaube, es ist eine wahnsinnige Begeisterung für den Sport, für die eigenen Athleten, ohne dabei unfair anderen gegenüber zu sein. Also wenn man jetzt auch gesehen hat, wie diese zahlreichen Rücktritte aus verschiedensten Nationen, die wir gesehen haben, wie das Publikum das im Endeffekt alles auch mitträgt, ist es jetzt für mich eine Art, ich würde es, ja klar, patriotische Begeisterung für das gesamte Skispringen aber. Also es ist jetzt nicht nur, dass die Slowenen gepusht werden und die anderen im Endeffekt mehr oder weniger ausgebuht werden und man ihnen nichts gönnt.
Total. Und ich meine, es fängt ja auch schon damit an, weil vielleicht wissen das manche Leute auch nicht, Planica ist ja gar kein richtiger Ort, sondern das ist einfach nur dieses Tal, wo diese Sportanlagen stehen. Aber es fängt schon damit an, wenn du in Kranjska Gora wohnst, was du ja auch vom alpinen Skisport kennst, lieber Tobi, das ist ein 1000-Seelendorf und da steppt ab Mittwochmorgen bis wahrscheinlich jetzt immer noch, steppt da einfach nur der Bär und die Leute treffen sich und feiern zusammen. Das ist einfach ein riesiges Event und ja, es ist so eine Mischung aus Party, würde ich schon sagen, definitiv, aber dann auch eben dieses Nostalgische, so man trifft sich noch ein letztes Mal, bevor es dann in die Ferien vor allem geht und ja, das ist einfach ein Rundum-Paket, was irrsinnig Spaß macht. Also wenn ihr mal die Möglichkeit bekommen solltet, da irgendwie hinzufahren, macht's das. Das werdet ihr nicht vergessen.
Man hat es auch total bei den Springern gesehen, ja, die dann in diesen Liegestühlen da unten sitzen, schon mit dem Bierchen in der Hand. Und ich glaube, für die ist das dann, hat auch jeder, der sich dazu geäußert hat, so bestätigt. Und Körpersprache, Gestik, Mimik, Verhalten der Athleten selber hat ja eine eindeutige Sprache gesprochen. Auch für die ist das, glaube ich, ein Saisonabschluss, der super cool und extrem würdig ist und den man so natürlich im Kalender dann auch behalten kann. Und wenn man die Athleten mit im T-Shirt rumlaufen sieht, dann ist das natürlich auch das Signal, so, Skispringen im Winter zumindest, das war's jetzt dann erst.
Ja, und aber man muss ja tatsächlich in dem Fall sagen, weil wir auch die Zuschauerzahlen bekommen haben, ich würde sagen, es war immer noch Planica Light, weil die höchste Zahl war jetzt am Samstag die 20.000. Und also wir hatten auch schon Tage, jetzt seit dem Umbau, da waren 35.000 da. Und ich werde es nie vergessen, wie ich das allererste Mal, als ich zum Skifliegen da war, 2015, eine Führung hatte. Und wir haben dort einen älteren Mann getroffen, der über 90 war und der erzählte mir davon, dass teilweise da 90 bis 100.000 Leute da waren. Also sie haben es schon quasi normalisiert und jetzt merkt man so allmählich, okay, die große Veranstaltung kommt zurück, aber es war noch nicht Planica bei 100% und selbst dafür war es ja einfach genial, was man da an Stimmung mitbekommen hat.
Absolut. Was natürlich nie fehlen darf, ist dieser Evergreen. Wenn ein Flug 230 Meter Minimum geht, kommt das legendäre Planica-Lied. So, jetzt saß ich dann vor allen Dingen am Sonntag hier und habe das angeschaut und live getickert und Bericht erstattet. Und gefühlt war es irgendwie so, also ich kenne es von mir, wenn ich so mal einen richtig krassen Ohrwurm habe und mir ein Lied extrem gut gefällt, dann höre ich das an so einem Tag auch so 8 oder 10 oder 15 Mal. Aber wie oft ich dieses Planica-Lied da gehört habe, an diesem Wettkampftag, brutal. Deswegen, Livtinto 04. Was denkt ihr, wird das Planica-Lied nächstes Jahr erst ab 240 gespielt? Ich fand's ehrlich gesagt auch ein bisschen too much. Also, dieses Lied soll ja auch was ganz Besonderes sein. Wenn dann aber von 5 Flügen 4 auf diese 230 gehen, verliert's ja irgendwie auch diese Besonderheit. Und ich kann die Frage verstehen, ist es ein Punkt, über den man nachdenken sollte, deiner Meinung nach?
Ich sag mal, wenn die Wettkämpfe immer so laufen würden, wie jetzt der Sonntag, würde ich sagen, ja. Also da war es schon Overload, fand ich auch. Aber es gibt ja auch Wettkämpfe, die nicht so laufen. Und mich würde es wundern, wenn sie das wirklich auf 240 aufstocken würden, weil das nochmal echt eine Strecke ist. Also in den letzten Jahren haben sie es normalerweise immer in Fünfer-Schritten gemacht. Also von 225 auf 230 dann jetzt zuletzt. Vielleicht machen sie es auf 235, aber in den Bereich fliegen ja gar nicht so viele zwischen 235 und 240. Entweder knapp über 230 oder dann über die 240. Ich bin auch mal gespannt, aber du hast natürlich recht, weil nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt jedes Skifliegen mitgemacht seit 1979, seitdem es diesen Song gibt. Ja, dann hast du ja hunderttausende von Malen diese Melodie gehört und irgendwann wird es dann tatsächlich auch zu viel, ja.
Absolut. Ist es denn so, weil es mir aufgefallen ist, wenn Vorspringer unterwegs waren, wenn die diese Marke knacken, wird es auch gespielt, oder? Also egal, wer da 230, ist wurscht. Ja. Okay, Okay.
Ja. Aber also. Vorspringer, können wir noch eine Sache erwähnen, weil du eben noch mal kurz den Sturz von Tande erwähnt hattest. Wir hatten leider am Mittwoch einen doch relativ schweren Unfall, wo ein junger Slowene so einen ähnlichen Abflug leider hingelegt hat.
Okay.
Der ist mit einem gebrochenen Lendenwirbel und einem gebrochenen Finger ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist aber schon wieder draußen. Also der hat noch mal Glück gehabt, der Bursche. Aber da kann man natürlich wieder die Frage stellen, wen lässt man jetzt tatsächlich auf so eine Schanze? Und da wird man sich sicherlich mal zukünftig Gedanken drüber machen müssen.
Gut, auf der anderen Seite, es ist letztes Jahr einem Skiflug-Weltmeister passiert. Also so kann man es natürlich auch drehen. Also ich glaube, es ist halt irgendwie Teil des Risikos und nichtsdestotrotz, ich verstehe deinen Ansatz an diesem Punkt total. Gut, ich würde sagen, wir haben Rahmenbedingungen und Atmosphäre und so weiter, haben wir jetzt alles abgegriffen. Jetzt geht's rein ins Sportliche und wir fangen jetzt, also eigentlich ungewöhnlich, aber ihr habt uns mehr oder weniger dazu getrieben da draußen, ja, dass wir jetzt schon unseren Adler der Woche verteilen müssen, über den wir dann natürlich gleich genauer sprechen. Also, Vivi Corrali, Dade, Sigajella Fanpage, quelle surprise gleich, BTS Eckart Hairo Dancing Queen, alle fordern Sigajella Adler der Woche und du darfst dazu jetzt gar nichts sagen. Ich lass jetzt nämlich eigenmächtig die Musik sprechen.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Ja, Luis, kommen wir nicht drum rum. Wenn es von außen so gefordert wird, geht der Adler der Woche an Sigajella.
Ja, und die Leistungen geben sie auch her. Das muss man wirklich an der Stelle auch mal ganz besonders betonen. Und damit können wir ja nicht nur den Adler vergeben, sondern auch die erste Kristallkugel. Denn Sigajella hat tatsächlich die Kristallkugel für den besten Skiflieger in dieser Saison eingesackt mit 270 Punkten. Nach Platz 2 und 4 in Oberstdorf hat er jetzt im Einzel in Planica nicht nur seinen ersten Weltcupsieg geholt, sondern noch einen sechsten Platz eingefahren und natürlich, wie hätte es anders sein können, auch noch das Teamfliegen gewonnen. Also ein rundum perfekter Saisonabschluss für ihn. Eine Saison, die auch für ihn nicht einfach war, denn wir wissen ja, er hatte im November eine sehr schwere Covid-Infektion, hat selber auch gesagt, er konnte teilweise gar keine Treppenstufen mehr gehen. Und jetzt geht er mit einer Kristallkugel und einem Adler der Woche nach Hause. Also besser geht ja kaum.
Und genau die Hintergrund so seiner Geschichte ist auch der Grund, warum er den Adler bekommt. Also der Adler der Woche, den vergeben wir ja jetzt nicht nur nach dem Kriterium, wer war der erfolgreichste oder die erfolgreichste Athletin, Athlet der Woche. Sonst wäre es ja simpel, sonst brauchst du nicht so eine Kategorie einführen, dann zählst du die Punkte zusammen und gefühlt hätte dann eine Marita Kramer ja auch fast jede Woche in den letzten anderthalb, zwei Jahren diesen Titel bekommen, sondern der Adler, die Adlerin der Woche muss ja auch irgendwie eine spezielle Geschichte erzählen und du hast es gesagt und es ist genau eben diese Geschichte, die er jetzt erzählt hat mit all dem Background, mit diesem ersten Weltcup-Sieg, er holt gleich die Kugel und was ich dann noch extrem bemerkenswert finde, wenn jetzt Timi Seitsch zum Beispiel, Angela Nischek, wenn die genau diese Erfolge jetzt eingefahren hätten an diesem Wochenende, hätte ich gesagt, nee, das erfüllt nicht so den Geist des Adlers der Woche, weil von denen kennt man es halt so. Mhm. Aber dass ein Sigajella es packt mit der Vorgeschichte und in diesem extrem starken slowenischen Team. Also wir hatten ja den Wettbewerb am Freitag, für den man sich noch qualifizieren musste. Fürs Teamspringen qualifiziert man sich nicht, da wird man aufgestellt. Und am Sonntag, klassisch zum Saisonfinale, sind die Top 30 des Gesamtweltcups im Endeffekt am Start. So. Und da waren 10 Slowenen von 40 Athleten am Start. Da sieht man, wie extrem stark diese Mannschaft ist. Und dass gerade er sich aus dieser Mannschaft noch so heraus absetzen kann. Wow. Und dass da die Nerven halt auch halten und dass er die Dinge runterbringt. Also krass, krass. Das ist hätte ich so nicht erwartet. Und deswegen kann ich hier heute mit Kapperl in guter alter Niki Lauda Manier muss ich es ziehen. Und Respekt, mein Lieber.
Und dann muss man ja noch dazu erwähnen, er hätte ja vorher auch schon die Form gehabt, beispielsweise für Olympia oder die Skiflug-WM aufgestellt zu werden, wurde dort nicht berücksichtigt. Und dann noch am Finale so eine Show abzuliefern, also das setzt dem Ganzen ja nur noch mal die Krone auf. Und wenn wir noch mal kurz bei dem slowenischen Ergebnis bleiben wollen am Freitag, 9 dieser 10 Slowenen haben es auch in den zweiten Durchgang geschafft. Einer davon hat jetzt seine Karriere beendet mit Anže Semenič, mit 28 auch noch kein alter Mann. Und dazu haben sie noch in diesem Springen die zweithöchste Punktzahl einer Mannschaft überhaupt erzielt. Plus dazu noch diesen 4-fach Siegrekord von Österreich eingestellt. Das war ein abgefahren gutes Ergebnis. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen drauf spekuliert, vielleicht schnappen sie den Österreichern ja sogar noch den Nationencup weg.
Ein Traum. Ja, und es war hinten raus echt, echt knapp. Das sind, also 5.789 zu 5.742 Punkten. Also Österreich gewinnt da wirklich auf den letzten Drücker. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen hochrechne, kann man aus österreichischer Sicht da auch dem Herrn Lindwig und dem Herrn Sato ein Dankeschön sagen. Weil wenn die da nämlich vorne reingehen, dann schaut es richtig schlecht aus, oder? Jetzt ja. Mal grob rechnerisch überschlagen, ohne es genau durchgerechnet zu haben.
Ja, Mai, es sind ja die 47 Punkte und die beiden nehmen 180 schon mal weg, die anderen hätten holen können. Und dann schauen wir auf den Vergleich. Slowenien holt 242 Punkte in diesem Springen, Österreich 95. Also ja, ich denke, da geht der ein oder andere Präsentkorb dann nach Norwegen und nach Japan, wenn das nicht schon am Samstag auf der Teamparty in Planica passiert
ist. Ja, und wenn im Präsentkorb von Marius Lindwig überhaupt noch Platz ist.
Auch wieder wahr, ja.
Also der hat geschaufelt und geschaufelt, aber über ihn werden wir dann natürlich gezielt auch noch sprechen, wenn wir unseren Saisonrückblick machen. Ja, was für ein Wochenende für Žiga Jela. Dann, du hast es angesprochen, 4-fach Sieg am Freitag. Er gewinnt vor Peter Preutz, vor Angela Nischek und vor Timi Seitz. Am Sonntag ist es dann, ja gut, enttäuschend, ernüchternd, ein Schmarrn. Es ist Platz 3 für Peter Preutz, Platz 4 für Timi Seitz, Platz 5 für Angela Nischek, 6 Žiga Jela. 7 Sene Preutz. Brutal. Also, wie diese Mannschaft sich entwickelt hat, seit Jahreswende so ungefähr, da hat es mehr oder weniger angefangen. Und ja, ich will dich jetzt wieder nicht drauf festnageln, aber dieser Punkt, gewinnen sie nochmal ein Teamspringen, also jetzt sind wir wieder bei 99,9%. Deine Aussagen sind so treffend und gut hier, aber da hast richtig daneben gegriffen, mein Lieber. Was passiert mit diesem Team? Diese Dynamik ist ja echt unglaublich, oder?
Ja, jetzt, ich meine, in Planica ist es eigentlich immer so, dass sich das irgendwie verselbstständigt. Also eigentlich stellt sich jedes Jahr nur die Frage, wie viele Slowenen sind dort denn gut? Und jetzt dieses Jahr kann man einfach nur sagen, ja. Alle. Und ich bin aber dann auch gespannt, wie die Saison dann rückblickend so analysiert wird und was es jetzt auch für die nächste Saison mit ihnen macht, weil dieses Highlight, nordische Ski-WM, die allererste auch im eigenen Land überhaupt, das ist schon was natürlich seine Schatten vorauswirft. Und sie haben natürlich alle Möglichkeiten, auch da wieder groß abzuräumen. Sie haben den Heimvorteil, sie kennen die Chancen so gut wie niemand anders. Und da bin ich jetzt schon echt extrem gespannt drauf und bin einfach nur beeindruckt, was da an Potenzial herrscht und auch ausgeschöpft wird. Und finde es dann aber auch so krass, dass so ein Semenič jetzt beispielsweise sagt, ja, er hat irgendwo auch genug von der ganzen Thematik, auch was so den Verband angeht. Also es scheint immer noch so zu sein, dass die sportlichen Erfolge da vieles, was im Hintergrund passiert, ja überdecken. Auch was wir gar nicht so beurteilen können. Aber das ist auch was wir natürlich im Auge behalten sollten.
Ja, und du hast gesagt, es ist dann in Planica immer nur selbst die Frage. Aber mal ehrlich, Luis, vor 15 Monaten, da war eine WM. Da ging überhaupt nichts zusammen. Also ich glaube, nur zu sagen, ach ja, ist Planica, die gehen da hin und die räumen da alles ab. Ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Also es hat sich da mit dieser Palastrevolution schon was entwickelt, was jetzt, obwohl offenbar immer noch nicht alles 100% passt in den internen Strukturen. Da hat sich schon extrem viel weiterentwickelt.
Ja, also dieses es ist Planitza bezog sich auch eigentlich auf das Saisonfinale, weil die Saisons bei den Slowenen konnten vorher so schlecht sein, wie sie wollten.
Ja,
da ging es dann irgendwie doch.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Okay. Ja, ja. Aber natürlich, es ist auch extrem schwierig zu greifen. Also es gab am Samstag, glaube ich, gab es im Worldfeed ein Interview mit Gašper Vodan, das ist der Co-Trainer von Robert Rogota, und der wurde gefragt, ja, warum seid ihr denn eigentlich so gut? Und der hat wirklich nach Worten gerungen. Also der wusste, er konnte es gar nicht genau beschreiben, was es eigentlich ist. Aber jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, also so daneben, wie die Aktion von Timi Seitz seinerzeit gewesen ist, ganz Unrecht schien er ja nicht gehabt zu haben, dass es einfach nicht gepasst hat zwischen dem damaligen Trainer und der Mannschaft. Und da hat sich offenbar sehr vieles zum Guten gewendet.
Ich finde, es ist auch mit zwei Namen indirekt so aus sportlicher Sicht verbunden. Einmal sehen wir, ob das mit Strukturen zusammenhängt oder sportliche Gründe hat. Einmal wieder Auferstehung des Peter Preots, der natürlich mit all seinen Erfolgen, mit all der Erfahrung, die er mitbringt, auch ein Leader ist, auch eine Führungsfigur in diesem Team ist. Das ist, glaube ich, eine Komponente. Komponente zwei, für mich der talentierteste, wenn wir nicht nur aufs Skifliegen schauen, sondern insgesamt schauen, der von den Anlagen her meiner Meinung nach beste und talentierteste in diesem ganzen riesigen Block an Slowenien ist Ante Lanišek. Und er hat auch diesen Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube, wenn du einmal diese Führungsfigur hast, die den nächsten großen Schritt macht und den meiner Ansicht nach besten Springer hast, der auch diesen großen nächsten Schritt nach vorne macht, mit ersten Weltcupsieg und so weiter, was alles dazugehört, glaube ich, dass das für eine Teamdynamik auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil es für die anderen natürlich auch einen öffentlichen Druck wegnimmt, der in Slowenien, wo diese Sportart entsprechend im Fokus steht, auch ein bisschen anderer ist als vielleicht sogar in Deutschland.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Aufmerksamkeit in Slowenien darauf ist natürlich viel, viel größer, einfach weil es auch ein viel kleineres Land ist und die jetzt nicht so so wahnsinnig viele Sportarten haben, in denen sie tatsächlich so Weltspitze sind, wie sie es jetzt im Skispringen beispielsweise sind. Ich finde die Entwicklung von Lanišek auch sehr bemerkenswert. Also er war ja eigentlich so in den letzten ein, zwei Saisons auch derjenige, der mal für Spitzenresultate gesorgt hat, der eigentlich nur auf seinen ersten Weltcupsieg irgendwo gewartet hat. Und für mich ist er zumindest der vielseitigste Springer, so möchte ich es mal formulieren, von denen, die da gerade so unterwegs sind, weil er beispielsweise auch auf Normalschanzen immer ganz gut zurechtkommt.
Genau, das meinte ich. Ja. Also,
weil der anpassungsfähigste, genau.
Ja. Weil ich glaube, einen besseren Skiflieger als ihn gibt's im slowenischen Team.
Definitiv, so. Ja.
Aber wenn wir von kompletten Springer, einem kompletten Springer sprechen, ist er meiner Meinung nach da, die Nummer eins.
Ja, und dass Peter Preots nach, ich will jetzt nicht sagen, Jahren in der Versenkung, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber schon nach Jahren, wo es halt gar nicht für ihn lief, wieder zurückkommt, hängt mit Sicherheit auch zusammen, dass es zumindest in der Kultur in diesem Team echt nochmal einen Wechsel gegeben hat, der ihn vielleicht auch mal so ein bisschen auf den Boden zurückgebracht hat, weil wenn man ehrlich ist, nach der Saison, die er 2015, 16 hatte, mit diesen Rekorden, die er da aufgestellt hat, wo er wirklich alles gewonnen hat, ist es auch schwierig, da am Boden zu bleiben. Und ich glaube, das hat ihm jetzt sehr gut getan, dass das Ganze dann doch wieder ein bisschen familiärer, ein bisschen bodenständiger geworden ist.
Cool. Also, können wir, glaube ich, Slowenien haben wir jetzt Ehre, wem Ehre gebührt, hier dann auch durchgesprochen. Ich glaube, wir müssen nicht sagen, dass sie das Teamfliegen gewonnen haben. Ich fand es, ehrlich gesagt, relativ knapp. Also anhand der Vorleistungen, die wir in Qualifikation, in Training, in dem Wettkampf am Freitag gesehen haben, da dachte ich so, okay, also die werden am Samstag mit 100 Punkten Vorsprung insgesamt gewinnen. Es war dann relativ knapp auf Norwegen. Das sind knapp 25 Punkte, die da dazwischen liegen. Aber auch hier hat man dieses Ding gewonnen. Ja, ein Grund, warum es oder zwei Gründe, warum es auf Norwegen recht knapp wird. Es sind zwei Norweger, die mir extrem gut gefallen haben. Und jetzt wollen wir auch den Sieger des letzten Springens, des spektakulären Finales dieser Saison würdigen, nämlich einerseits Halvar Ignagranerud, der, ja, wir hatten noch ein bisschen Sorge geurteilt, boah, soll man Halvar überhaupt da fliegen lassen? Wir fanden es teilweise extrem riskant. Es sieht zumindest immer so aus am Bildschirm, was da passiert. Aber ich glaube, auch hier muss man, sie gehen ja alle relativ locker damit um. Und es war auch Sven Hannawald, der es, glaube ich, ganz gut beschrieben hat, so, wenn wir denken so, oh nein, oh nein, oh nein, der fliegt gleich in die Bande. Wenn der merken würde, ich fliege gleich in die Bande, dann bricht der halt vorher ab. So, also so selbstmörderisch sind die ja nicht unterwegs. Und wir hatten noch überlegt, oh, macht Sinn, den Halvar da mitzunehmen nach Planitza. Ja, es hat Sinn gemacht. Ich finde, er hat extrem coole Sprünge gezeigt, war schön mit anzusehen. Und er war ein Grund dafür, dass Norwegen da den zweiten Platz geholt hat und recht nah dran war an den Slowenen. Und ein anderer Grund war der Skiflug-Weltmeister, der ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, dann aber brutal drinnen war, weil was Lindvik uns A im Teamspringen und natürlich dann am Sonntag im Saisonfinale gezeigt hat, Wahnsinn. Lindvik ist ein begnadeter Skiflieger, wenn's reinläuft. Ich find's bei ihm krass, dass wenn's nicht läuft, dann ist er nicht nur so Fünfter oder so, sondern dann ist er halt 15. Aber wenn's läuft, ist er Erster. So ist das Gefühl zumindest bei ihm.
Mhm. Ja, und wenn wir jetzt nochmal ein letztes Mal, vielleicht, man weiß es ja nicht, auf Planitza 2020 zurückblicken, da war er gar nicht dabei. Da hat er gesagt, bin gar nicht dazu in der Lage, auf dieser Schanze zu performen. Und
stimmt,
liefert der so ein Wochenende ab. Also das war unfassbar. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal öffentlich beim norwegischen Kampfrichter beschweren, der es tatsächlich gewagt hat, ihm gestern im Finale eine 17,5 zu geben. Also das fand ich eine Riesensauerei.
Was hat er das gemacht? Habe ich gar nicht gesehen.
Hat er gemacht, ja.
Ist dein Ernst?
Ja. Also ich habe mich gefragt, wo bleiben denn eigentlich die 20er? Weil wie viel schöner willst du denn noch fliegen und landen? Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Aber umso schöner, dass er trotz dieses geistigen Ausfalls da gewonnen hat.
Ja, absolut. Also, der Skiflug-Weltmeister ist ein verdienter Skiflug-Weltmeister, weil das Ganze mit so einer Konkurrenz unter so einer Atmosphäre so eiskalt runterzubringen, ist dann wirklich aller Ehren wert. Und auf Platz 2, sehr überraschend, meiner Meinung nach, Yuki Asato, der natürlich so auch aufgrund Statur und so weiter ein bisschen anderen Ansatz hat, aber der nicht minder erfolgreich war. Also Respekt, dass wir ihn in einem Skifliegen da im Endeffekt so weit vorne sehen, bei so einer Konkurrenz, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder?
Nee, weil jetzt auch die Vorleistungen nicht unbedingt drauf geschlossen haben. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, es war tatsächlich sein erster und einziger Podestplatz in dieser Saison. Aber also der Mann kann skifliegen, das mal definitiv. Er kann auch Aufwind. Ich meine, mit seiner Statur ist es ja ein leichtes, sich einfach treiben und tragen zu lassen. Und das hat er natürlich gestern auch sehr gut hinbekommen. Und also auch vor dessen Saison, wenn man es jetzt sich nochmal so zurückblickt, er war immer so konstant, vielleicht nicht immer der auffälligste, aber ich finde Platz 13 im Endeffekt kann sich durchaus sehen lassen. Hat er jetzt natürlich echt nochmal ein Highlight abgeliefert und bin gespannt, ob wir von dem jungen Mann in der Zukunft noch mehr solche Großtaten sehen.
Absolut. So, ich würde sagen, ganz kurzen Break, dann reden wir über einen anderen Japaner, dann reden wir über die deutsche Mannschaft und den Sieger im Nationencup. Bis gleich. So, wir sind zurück bei der Flugshow und wie versprochen, jetzt wird ein weiterer Japaner gewürdigt und zwar der Gesamtweltcupsieger der Saison 2021-22. Es war bis zu diesem allerletzten Wettkampf am Sonntag offen, in kleinen Anführungsstrichen, wer diesen Gesamtweltcup holt, aber ohne Zweifel, völlig zu Recht, sage ich, ist Ryoyo Kobayashi der beste Skispringer der Saison 2021-22. Widerspricht mir Luis Holoch oder stimmt er mir zu?
Ich kann gar nicht so viel mehr sagen, außer Amen. Also Habemus, Weltcupsieger in dem Fall, wie gesagt, hochverdient. Er hat die meisten Springen in dieser Saison gewonnen. 8 Stück waren es an der Zahl. Dazu noch 3 zweite Plätze. Und das, obwohl er ja wegen eines falsch positiven Corona-Tests sogar Wettkämpfe verpasst hat. Also das darf man bei der Rechnung ja auch nicht unterschlagen. Und deswegen geht die große Kugel völlig zurecht an ihn. Und es hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn sich das in Planitza tatsächlich nochmal gedreht hätte. Also da hat nichts drauf hingedeutet und genauso kam es ja dann auch.
Genau, eine Disqualifikation war auch noch dabei. Also es fehlen ihm in Summe, fehlen ihm im Vergleich zu dem Zweitplatzierten, der natürlich trotzdem eine extrem gute, starke, konstante Saison gesprungen ist. Sonst wirst du in so einem engen Feld nicht souverän Zweiter, Karl Geiger. Aber Geiger hat 3 Springen auch mehr absolviert und wir sind am Ende in einer Range von über 100 Punkten, die es für einen Weltcupsieg gibt. Also absolut verdient. Vergesst nicht, dieser Mann hat fast wieder den Grand Slam bei der Vier-Schanzentournee geholt. Der ist Olympiasieger geworden. Riesendruck, den er natürlich da hat. In Asien, auf dem heimischen Kontinent, da eine Medaille holen zu müssen. Was eine Saison von Ryoyo Kobayashi. Es hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, dass er nach dieser Umstellung in der letzten, also ihr wisst, welche Saison ich meine, mit dieser Bindungsumstellung, er hatte da ein bisschen zu kämpfen auch. Es war das erste Mal so in der Karriere, dass es für ihn nicht immer nur bergauf ging und nicht alles irgendwie ein Selbstläufer war. Krass, wie er sich da rausgezogen hat. Also das hätte auch eine Phase sein können, in der eine Karriere dann in eine Art Bedeutungslosigkeit mehr oder weniger verschwindet. Das Gegenteil ist passiert. Riesenrespekt für diese Leistung. Und auch wenn es natürlich aus deutscher Sicht immer wehtut und Karl Geiger ja einige Wochen auch in Gelb unterwegs war und er sehr lange, sehr nah dran war, das ist am Ende des Tages verdient. Zur Wahrheit gehört aber auch, wenn Karl Geiger so gut in Form gewesen wäre, wie es letztes Jahr hinten raus war. Kobayashi hat die Tür schon eigentlich aufgemacht in den letzten Wochen. Da waren nicht mehr die Siege und die zweiten und dritten Plätze, wofür es die dicken Punkte gibt, ja. Mit, wenn du Zehnter wirst und der andere wird 13., da machst du halt 9 Punkte gut. So. Das heißt, die Tür war schon ein bisschen offen, aber Karl Geiger war einfach auch nicht mehr in der Form in der Lage, da im Endeffekt genau diese dicken Punkte einzufahren und Kobayashi unter Druck zu setzen. Also deswegen sehr gut, sehr souverän. Er hat auch echt ein ordentliches Wochenende nochmal gezeigt. Er war auch im Teamspringen gut und ich glaube, wir werden ihn am Ende in unserem Saisonrückblick da auch nochmal gebührend würdigen, aber da denke ich, besteht auch bei euch da draußen kein Zweifel, dass wir mit Kobayashi den verdienten Sieger im Gesamtweltcup gesehen haben. So, BTS Ekatairo Dancing Queen, da haben wir schon die Brücke, sind den deutschen Fliegern am Ende ein bisschen das Gas ausgegangen. Also ist das Gas ausgegangen? Sie zitiert da im Endeffekt auch Karl Geiger, der das von sich selbst gesagt hat. Ich glaube, auch hier werden wir uns einig sein, ja. Man hat total gemerkt, die deutsche Mannschaft hat jetzt nicht erst in Planitza angefangen, sondern das hatte sich schon vorher auch abgezeichnet. Man hat nochmal diesen Push gefunden, in Vikersund eine Medaille zu holen, die jetzt im Nachhinein für mich echt bemerkenswert und total überraschend ist, weil dieser Stand vom Teamwettkampf, den wir gesehen haben, ein 5. Platz absolut im Niemandsland. Also das sind fast 100 Punkte nach hinten nach Japan. Es sind über oder auch fast 100 Punkte nach vorne auf Polen auf Platz 4. Mehr ist da momentan im Kollektiv halt auch nicht drin.
Ja, würde ich mich auch wieder vollumfänglich anschließen. Es ist so ein bisschen das Phänomen, dass wenn die Form auch nicht mehr passt am Ende, dass die Deutschen in Planitza auf der Schanze nicht so recht was zu melden haben. Also das ist eigentlich, seit jeher ist es irgendwie so. Und der Abstand potenziert sich auf der Anlage natürlich nochmal deutlich größer, als es jetzt in Oberstdorf beispielsweise der Fall war. Und dieser fünfte Platz im Teamspringen hat mich auch 0,0 überrascht. Also da muss man wirklich Karl Geiger und vor allem Andreas Wellinger nochmal echt ein Kompliment aussprechen, dass die an dem Tag in Normal- oder sogar in Topform waren, im Fall von Wellinger. Aber alles andere kommt jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Und wenn du es auch nicht schaffst, dir vielleicht am Donnerstag in der Quali nochmal ein Erfolgserlebnis zu holen, das dich vielleicht auch nochmal pusht, jetzt für die letzten Wettkämpfe, dann ist es eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Kampf ums Überleben, aber du arbeitest schon darauf hin, ja, hoffentlich ist es jetzt bald vorbei. Und ich finde, das hat man allen angemerkt und auch Markus Eisenbichler im Speziellen, der ja auf der Schanze auch schon gewonnen hat, der einzige deutsche Skispringer neben Karl Geiger, bei dem lief jetzt am Wochenende wirklich fast nichts mehr zusammen.
Absolut. Auch Interviews und Körpersprache und wie sie sich gegeben haben. Also gerade er, auch ein Konsti Schmid, ja, da ist die Luft einfach bei fast allen draußen. So, bei Andy Wellinger sieht die Geschichte anders aus. Der kommt jetzt gerade richtig gut rein. Ich meine, diese Skifliegen-Geschichte, wenn er in Form ist, liegt ihm natürlich auch. Man darf aber im Vergleich natürlich jetzt auch zu einem Eisenbichler, zu einem Schmid, zu einem Geiger, auch einem Stefan Laie nicht vergessen, er war halt nicht bei Olympia mit dabei. Und gerade was das Mentale und auch die körperliche Belastung angeht, diese Olympischen Spiele unter dem Druck, unter den Bedingungen, bei den Temperaturen, mit der ganzen Corona-Thematik, sowas zehrt, glaube ich, extrem aus. Und das ist ein Fakt, den Wellinger nicht hat. Ich will die Leistungen keinesfalls schmälern. Mich hat's total gefreut und fand's wirklich bemerkenswert, wie stabil er jetzt nicht nur in Planitza war, sondern auch in den Skifliegen, die wir vorher gesehen haben. Da haben wir in der letzten Folge ja auch drüber gesprochen, dass da die Ergebnisse auch nicht wirklich die Leistungen wieder gespiegelt haben, anhand von Umständen, die wir auch da kritisch schon beäugt haben. Aber ich glaube, das ist auch eine Geschichte, also das ist eine wichtige Komponente in der ganzen Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen, dass natürlich ein Andy Wellinger im Endeffekt einen relativ entspannten Februar hatten, der für die anderen natürlich mit Extrembelastung verbunden ist. Also weiß ich nicht, wie du es siehst, aber coole, gute Leistung von Wellinger, aber das ist schon auch Teil der ganzen Story, dass er da eben nicht mit dabei war.
Zumindest auf physischer Seite würde ich dir recht geben, was es mental für ihn bedeutet hat, dass er Olympia verpasst hat, obwohl er ja auch reelle Chancen hatte. Finde ich schwierig zu beurteilen, weil er sich selber noch gar nicht so großartig zu geäußert hat. Aber ich finde es halt bemerkenswert. Er wurde jetzt quasi auf der Zielgeraden nochmal reingeschmissen, auch weil Pius Paschke weiterhin völlig außer Form war und die Ergebnisse musst du halt auch erstmal bringen. Also so würde ich das betrachten, aber ich kann deinen Standpunkt natürlich genauso nachvollziehen. Aber für ihn ist es natürlich auch cool, dass er die Saison jetzt so hat abschließen können, weil in der letzten Saison war es für ihn im Februar schon zu Ende. So, und jetzt merkt er, hey, ich bin wieder Teil der Weltspitze, ich bin sogar Bestandteil bei einem Weltcup-Finale und das, obwohl ich weite Teile der Saison oder einige Teile der Saison gar keine Punkte geholt oder überhaupt nicht dabei war. Und von daher war das für ihn sicherlich sehr wertvoll.
Mhm. An X-Katrin, kann er das so beibehalten? Ja, frag uns im November, oder? Also, ja. Was ist extrem schwer, das jetzt, glaube ich, zu sagen.
Also, es gibt nicht viele Skispringer, die über eine gute Wintersaison, dann über den Sommer und dann in den nächsten Winter hinein ihre Form auf einem demselben Niveau halten können. Dafür ist der Zyklus auch einfach zu lang und dafür sind die Wettkampfpausen auch zu lang. Aber ich glaube, was ihm mal helfen würde tatsächlich, ist wieder ein verletzungsfreier Sommer ohne irgendwelche Beschwerden. Und dann kann er wieder einer der besten vier deutschen Skispringer sein. Das Potenzial hat er auf jeden Fall.
Also für den Kopf ist es, glaube ich, genau diese Komponente, die extrem wichtig ist. Dass er, wie du beschrieben hast, es sieht, ich kann's noch. Ja, ist nicht so, dass ich da immer noch irgendwas hinterherrenne, was vor Jahren war und wo ich einfach nicht mehr rankomme. Sondern solche Wochenenden zeigen, ich kann's. Und wenn alles klappt, bin ich voll dabei. Und wenn er gesund bleibt, dann werden wir den Namen Wellinger auf jeden Fall dann nochmal erwähnen. Ja, Saisonfazit zur deutschen Mannschaft, das würde ich gern für den Saisonrückblick im Endeffekt aufheben. Wir haben jetzt dann schon gesehen, ich meine, Fan am Freitag von 5 Deutschen, die dabei sind, ein Stefan Laie, der die Qualifikation nicht mehr schafft, sind nur 5 dabei, nur 2 kommen in den zweiten Durchgang. Wir haben vorhin von 9 Slowenen von 10, die in den zweiten Durchgang springen. Viel deutlichere Sprache kann man jetzt, glaube ich, nicht sprechen. Und dass Deutschland den Slowenen so weit hinterherliegt, wie es so ein Ergebnis widerspiegelt, das ist de facto halt auch nicht so. Ja, da ist im Endeffekt die Luft dann auch draußen. Und die sind ja jetzt mit ein, zwei Ausnahmen, die sind auch alles gesprungen. So, und wir haben so oft gesprochen, wie selbst für uns, die es journalistisch nur in Anführungsstrichen begleiten, ich fand's zu viele Wettbewerbe, ist auch ein Thema, das ich im Saisonrückblick ansprechen werde. Und wenn du dann immer mit dabei bist, so, glaube ich, ist es auch kein Wunder, dass irgendwann hinten raus dann einfach mal so ein bisschen die Puste ausgeht. Okay, gut, aber wir beenden wieder einmal. Ja, wir hatten ja im letzten Jahr Markus Eisenbichler, der dann Zweiter im Gesamtweltcup wurde. Wir haben jetzt Karl Geiger, der Zweiter hinter Ryoyo Kobayashi im Gesamtweltcup wird. Es ist ein guter, es ist ein verdienter zweiter Platz, sind auch, ja, 300 Punkte Vorsprung, die er auf den dritten Rang hat. Den hat nämlich Marius Lindwig, dem Halvor Egner Granerud, noch
weggeschnappt.
Danke. Und zwar hauchdünn, ja, das sind 4 Punkte, die beiden Norweger da trennen. Also Granerud war sehr, sehr lange auf dem dritten Platz und ja, mit seinem Sieg im letzten Springen hat Marius Lindwig sich diesen Platz dann noch geholt. Du schaust so skeptisch, Luis. Was passiert da in Ostwestfalen?
Du meinst, was das mit mir macht?
Ja.
Das macht was mit mir, dass ich natürlich im Hinterkopf unser Tippspiel habe, was wir im Rückblick auswerten werden. Und da ist dieser dritte Platz von Marius Lindwig sehr mitentscheidend. Ich würde mich an deiner Stelle nicht zu viel freuen, sage ich jetzt schon mal.
Scheiße, jetzt dachte ich, war das. Okay, gut, reden wir noch drüber. Heben wir uns für den Rückblick
auf. Guter Cliffhanger, ja.
Ja, fantastischer Cliffhanger. So, okay, dann würde ich sagen, zur deutschen Mannschaft. Was das Sportliche jetzt hier in Planitzer angeht, können wir es dabei erstmal belassen. Wie gesagt, es kommt ein Saisonrückblick, da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Ja, aber ein Name steht voll im Fokus, steht voll im Vordergrund. Aus deutscher Sicht, ish over, würde Wolfgang Schäuble an dieser Stelle sagen. Severin Freund hat die Karriere beendet. Überraschend für dich?
Die Tatsache an sich nicht, dass es jetzt so schnell ging, schon. Also wenn man sich so seine Aussagen anhört, dann kann man ja im Prinzip da hinein interpretieren, dass es jetzt eine Sache von 1 bis 2 Wochen war. Und das hätte ich eigentlich bei ihm nicht verortet. Wie ging es dir denn?
Auch so. Er hat ja immer noch so, ja, diese Skiflug-WM, da will ich unbedingt hin. Und intern haben die Jungs gestern auch verraten, hatte er das schon angedeutet, so auch schon zu Saisonbeginn, dass er gesagt hat, so ja, natürlich sind da noch die Ziele, Olympia hat er jetzt nicht als primäres Ziel, aber natürlich will man da schon mit dabei sein. Und diese Skiflug-WM hat er schon immer so als Ziel ausgegeben und hat wohl intern schon auch so angedeutet. Und dann kann schon sein, dass es zu Ende geht. Sie haben es aber gut versteckt.
Ja,
stimmt. Ja. Und genau deswegen war ich dann tatsächlich auch überrascht. Und auch die ganze Art der Kommunikation. Hast du es Samstagabend gewusst? Ich nicht. Ich habe Sonntag erfahren.
Nee. Die Sportschau war doch, glaube ich, die erste, die das
in der Live-Sendung.
Genau, ja.
Ja.
Und ich saß total smart, weil er konnte sich jetzt ein letztes Mal noch auf seinen Beruf konzentrieren, hat direkt von vornherein gesagt, ich spreche danach erst. Und also das passt zu 100% zu Severin Freund.
Ja. Voll. Und ich saß da so und dachte so, naja, komm, letztes Springen, bereitest mal deinen Live-Ticker vor, wird ganz gechillt. Dann sag ich so, hä, höre ich jetzt falsch? Bin nochmal durchgegangen, so Presseagenturen, andere Seiten, hab bei dir natürlich auch sofort nach, du weißt, Ich bin ja Heavy User von Luis Holuch auf Twitter, ne? Edelfan. Da dachte ich so, ja, also wenn's der nicht mal geschrieben hat, dann muss das jetzt hier eine Erstmeldung sein. So, und die saßen wohl am Abend beim Essen zusammen und da hat er das dann so endgültig verkündet und auch nicht über Social Media jetzt das große Tamtam und sowas gemacht, sondern wie du sagst, ja, total passend zu ihm hat man das dann einfach so kommuniziert und es stand dann auch ein Thank you auf den Skiern, also das muss man ja dann, muss er ja vorher schon gewusst haben. So, ja, der geht ja da nicht dann Samstagabend, nach dem Abendessen geht er noch schnell in die Wachskabine und malt da mit dem Edding Thank you drauf, sondern das Ding war ihm dann schon klar. Und
Also wenn das wirklich so sein gewesen ist, glauben wir dem Ganzen jetzt mal, dass sie es tatsächlich beim Abendessen erfahren haben, dann wundert es mich umso mehr, dass nichts durchgesickert ist, weil du kannst in Kranjska-Gora nicht unbehelligt Abendessen als Skispringer. Das geht nicht, keine Chance. Also irgendjemand müsste da was mitbekommen haben. Aber wenn sie es so gut unter Verschluss gehalten haben, dann wirklich Chapeau.
Absolut, auch von mir. Jetzt ist die Karriere zu Ende. Eine extrem spannende, eine außergewöhnliche Karriere, eine Erfolgskarriere, muss man wirklich so sagen, die nicht nur für Severin Freund steht, sondern auch fürs deutsche Skispringen. Er hat es tatsächlich nach dieser großen, großen Ära, Martin Schmidt, Sven Hannawald, er war derjenige, der das deutsche Skispringen auch wieder wachgeküsst hat. Im ganz, ganz oberen Regal. Louis, extra für dich, hat er im Endeffekt das deutsche Skispringen da wiederbelebt und ist meiner Meinung nach auch mit dafür verantwortlich, dass wir jetzt wieder von einer extrem erfolgreichen Generation sprechen, von der er natürlich noch Teil ist, aber die er so mehr oder weniger eingeläutet hat und jetzt schleichend aus dieser Generation rausgeht. Wir haben super viele Fragen da von euch bekommen. Was sagt ihr zum Karriereende? Fragt ihr an Katrin zum Beispiel oder Lena 15. Also ich glaube, wir reden jetzt hier einfach drüber und ihr merkt schon, dass es ein Name ist. Wenn wir uns Zeit dafür nehmen, ist es eine besondere Karriere, die dann zu Ende geht. Fangen wir vielleicht oder machen wir mit Johanna weiter. Sie fragt, wenn ihr an die Karriere von Severin Freund denkt, an was erinnert ihr euch als erstes? Du darfst anfangen.
Ich erinnere mich als allererstes an seinen Gesamtweltcup-Sieg.
Ja, weil krasse Geschichte, gell?
Da war ich vor Ort seinerzeit tatsächlich noch als Zuschauer, erste Reihe. Und der stand quasi vor mir, wie er quasi seinen ersten Anruf getätigt hat als Gesamtweltcup-Sieger. Und ich muss sagen, ich war an dem Tag irgendwie völlig verpeilt. Ich hatte das gar nicht gecheckt. Ich hatte mich tatsächlich um 10 Punkte verrechnet. Ich war fest davon ausgegangen, dass Peter Priots dieses Ding nach Hause nimmt. Und also das war ein unfassbar emotionaler Tag. Und auch wenn es den Slowenen natürlich echt wehgetan hat an dem Tag, man hat gemerkt, es hat ihm jeder gegönnt. Weil jeder wusste, der Mann war in der Saison der beste Skispringer, ist ja dort auch Weltmeister geworden in Falun mit unfassbaren Sprüngen seiner Zeit, Mixteam-Weltmeister, Team-Weltmeister. Und es war einfach die Krönung dieser großartigen Saison und für mich auch die Krönung einer nicht typischen Skispringerkarriere, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, weil er nicht das Übertalent war, harter Arbeiter und hat mit Werner Schuster genau den richtigen Trainer zur richtigen Zeit bekommen. Und jetzt bin ich gespannt, was du als erstes auf dem Schirm hast, wenn du an seinen Namen denkst.
Wen hat er angerufen da? Gernot Clement und hat ihm gesagt, Gernot, ich habe dem Priots den Gesamtweltcup-Sieg weggeschnappt, oder?
Das wird dem Gernot herzlich egal gewesen sein, weil Peter Priots ja kein Österreicher ist.
Ja, absolut. Okay, guter Punkt. Ich denke an Sochi 2014. Ich denke an den Olympiasieg, den er am Ende nach unten bringt. Und auch hier eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ich glaube, es waren so knapp 4 Punkte, die dann dazwischen lagen mit einem Team, wo man jetzt auch wirklich sagen muss, also da haben wir schon bessere Mannschaften geschickt, die nicht die Goldmedaille mit nach Hause gebracht hat.
Ja, das stimmt.
Und da war er dann im Endeffekt auch federführend dafür und mit dafür verantwortlich, dass die deutsche Mannschaft diesen Olympiasieg geholt hat. Und das sind natürlich die großen Momente in der Karriere. Wir alle wissen, was dieser Gesamtweltcup-Sieg für die Athleten selber bedeutet. hört's rein in die Interviews mit Eisenbichler, Geiger und Co. Das ist schon auch das Größte. Und er ist der letzte Deutsche, der den Gesamtweltcup-Sieg geholt hat. Aber 2014 mit Andreas Wank, Marinus Kraus, einem extrem jungen Andreas Wellinger, hier als Kapitän dann auch vorne wegzugehen. Und ohne den Kapitän Severin Freund wäre die Goldmedaille unmöglich. Undenkbar gewesen. Die anderen haben da teilweise bessere Sprünge geliefert als er, darum geht's nicht. Aber für dieses ganze Teamgefüge, puh, Wahnsinn. Also ist ein Moment und jetzt darf ich es bringen, dass man 2014 dieser goldenen Generation aus Österreich diese Goldmedaille wegschnappt mit dieser Mannschaft. Trägt schon auch stark die Handschrift von Severin Freund. Ist ein Moment, an den ich extrem denke, weil die Bilder cool waren, weil die Leistungen cool waren und weil es deutsche Skisprunggeschichte ist, ganz einfach.
Ja, und es steht auch wieder sinnbildlich für sein Wesen, für seinen Charakter und seine Karriere auch, weil wir erinnern uns an das Einzel vorher, wo er wirklich auf dramatische Art und Weise eine sicher geglaubte Medaille weggibt, wie schon 3 Jahre zuvor in Oslo bei den Weltmeisterschaften. Auch da hatte er eigentlich sehr gute Aussicht auf eine Medaille, stürzt dann und schlägt wutentbrannt mit der flachen Hand gegen die Bande im Auslauf, um dann später noch Team Bronze zu holen. Und das ist einfach, glaube ich, es sind, glaube ich, 2 sehr gute Erlebnisse, die den Typ Severin Freund, den Mensch Severin Freund und den Athlet Severin Freund sehr gut beschreiben. Und ja, da werden wir uns jetzt erstmal dran gewöhnen müssen, dass der nicht mehr mit von der Partie ist.
Mhm. Man wird jetzt versuchen, ihn auch mit einzubinden, ihn im Deutschen Skiverband zu halten. Ich glaube, kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir ihn da in irgendeiner Funktion sehen und dass das natürlich absolut ein echter Gewinn wäre für den Deutschen Skiverband, wenn man ihn da halten könnte. Jan-Niklas Weber, eure Einordnung von Severin. Wie gut war seine Karriere, alles in allem? Ich glaube, die haben wir jetzt gerade erwähnt. Man darf, muss natürlich auch, also Teil der Karriere, und da müssen wir dann auch drüber sprechen, ist, dass es im Endeffekt mit dem ersten Kreuzbandriss, ja, leider war es der Anfang vom Ende. Es kam ein zweiter hinzu. Er hatte sich davon auch nie wieder wirklich so erholt, dass er auf dem Niveau zurückkam, auf dem er mal war. Aber auch hier großen Respekt. Er hat gekämpft, er hat weitergemacht und beendet jetzt seine Karriere auch noch mit dieser Medaille, mit dieser Teammedaille bei der Skiflug-WM. Wurde nicht zur Olympia eingeladen, nominiert, auch wenn er es, wir haben es super viel diskutiert, eigentlich auch verdient gehabt hätte. Hat da als Teamplayer auch komplett agiert, so wie er es seine ganze Karriere gemacht hat und ist dabei geblieben, um dann mit dem Team nochmal in Vickersund eine Medaille zu holen. Aber Louis gehört auch dazu. Es waren nach dieser allerersten Verletzung dann extrem schwierige Jahre, wo es bei Severin Freund dann so langsam zu Ende ging.
Ja, leider auch ein bisschen verfrüht, weil im Grunde hat er ja die besten Jahre, die man so als Sportler hat, dadurch irgendwo auch ein bisschen verpasst, leider Gottes. Und ich wäre sehr neugierig gewesen zu erfahren, wie es denn ohne diese Verletzung gelaufen wäre. Mir hängt das bis heute so ein bisschen nach, dass er tatsächlich nach dem ersten Kreuzbandriss wieder sehr früh angefangen hat. Das waren, glaube ich, knappe 5 Monate oder so danach, also wirklich extrem früh. Und dann kam sofort der zweite. Also hätte man vielleicht die gleiche Geduld aufgebracht wie jetzt in den Fällen Wellinger und Laie, die ja nach ihren Kreuzbandrissen tatsächlich eine ganze Saison ausgesetzt haben, wäre die Geschichte sicherlich anders gelaufen. Aber auch da wieder, wie er sich zurückgekämpft hat, jetzt auch diese Saison nochmal. Er war anfangs nicht gut genug für die Weltcup-Mannschaft und ist ohne Murren im Kontinentalcup gestartet, hat sich da im wahrsten Sinne des Wortes durchgeschlagen und hört jetzt so auf. Also das nötigt einem wirklich allergrößten Respekt ab.
Absolut. Top 20 aller Zeiten, fragt Jan-Niklas Weber. Also ich sag dazu, bin kein großer Fan von Rankings mit dem Label aller Zeiten. Weil ich bin jetzt auch 37 Jahre alt, was will ich jetzt hier ein Ranking aller Zeiten aufstellen? Punkt 1. Punkt 2, wie klassifiziert man's? Extrem schwierig. Also ich kann es vielleicht jetzt für dich runterbrechen. Er gehört für mich zu den, jetzt Stand heute, 10 besten und einflussreichsten deutschen Skispringern, die wir in der bisherigen Geschichte gesehen haben.
Für mich gehört er sogar zu den Top 5.
Ja, ich war auch gerade im Überlegen. Ja. Wäre ich auch im Endeffekt mit dabei. Ja.
Aber ansonsten gebe ich dir recht, also gerade im Skispringen ist es wahnsinnig schwierig zu vergleichen, weil wie willst du Parallelstil- und Fauststilspringer miteinander vergleichen? Wie willst du Leute vergleichen, die jetzt dein Lieblingsthema 12.000 Sonderwertungen gewinnen können? So Raw Air, Vierschanzentournee, ja. Willingen 5, Planica Sedem, was auch immer, mit einem, der früher nur einen Gesamtweltcup und eine Vierschanzentournee gewinnen konnte. So, deswegen finde ich das auch schwierig, aber wenn man so viele Reaktionen von Leuten liest da draußen, die sagen, wegen ihm habe ich angefangen, das Skispringen überhaupt erst zu verfolgen oder wegen ihm habe ich angefangen, das Skispringen wieder zu verfolgen, dann ist das ein viel größeres Erbe, was er dort hinterlässt, als jegliche Vergleiche mit der internationalen Konkurrenz, würde ich zumindest sagen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also, seh's uns nach, dass wir da mit diesem Thema Top 20 aller Zeiten jetzt auch nicht wirklich konkret werden können. So, ja, ich denke, das zu Severin Freund, ich glaube, haben wir in einer relativ kurzen Version das Ganze jetzt auch runtergebracht. Hier wird auch nach Sonderfolgen zu Legenden gefragt. Wenn wir diese Kategorien irgendwann aufnehmen, kann mit Sicherheit auch irgendwann das Thema Severin Freund da nochmal im Detail behandelt werden. Wir haben auch einen gesehen, der sehr, sehr lange mit im Weltcup mit dabei war, der Japaner Daiki Ito. Und der Dade fragt, wie fandet ihr die Geste der Japaner, Daiki Ito im Team als Schlussspringer einzusetzen? Er fand es super, ich fand es auch super. Luis Holoch fand es
super.
Ja, yeah, cool. Also auch hier einer, der ja super, super lange mit dabei war, der auch immer auch mit dabei. Also er war ja auch immer, ist ja nie einer, der dann komplett verschwunden ist, sondern der Name Daiki Ito ist immer wieder aufgetaucht. So, das ganz höchste Regal will ich ihm jetzt nicht zusprechen, aber er hat schon auch japanische Skisprunggeschichte mitgeschrieben und coole Bilder unten, wie er in Empfang genommen wurde und auch bejubelt wurde vom Publikum, von seiner Mannschaft. Da nochmal ganz kurzer Schwenk zurück zu Severin Freund. Da war die Ausgangslage halt extrem bitter, Mann. Also ich hätte es super cool gefunden, wenn Severin Freund so als letzter Deutscher unten angekommen wäre und das ganze Team steht da und nimmt ihn im Empfang und ja, ausgerechnet er war 28. und damit schlechtester Deutscher nach dem ersten Durchgang. Er fliegt runter und unten, okay, da standen Physios, Techniker, Pressesprecher und haben ihn da natürlich in Empfang genommen, ihn gewürdigt. Aber Bilder zu sehen da unten, der Eisenbichler, der hätte ja unten schon ein Bierfass aufgebaut und angestochen und hätte mit einem Maßkrug empfangen. So, also ja. Das war so ein kleiner Wermutstropfen auf schöne Bilder zum Abschied, die wir bei Daiki Ito gesehen haben und bei Severin Freund. Leider nicht, aber Dade, ja, wir sind voll dabei. Coole Gesten, die man sich da in diesem Zeitpunkt natürlich als japanisches Team auch erlauben konnte. Weil rein aus sportlicher Perspektive, wenn du sagst, hey, du willst in der letzten Gruppe entweder attackieren oder natürlich jetzt nicht auf die absoluten Topspringer noch viel verlieren, dann machst du es nicht. Vor allen Dingen, wenn es um was geht. Und es ging jetzt, warum hat es Deutschland zum Beispiel nicht gemacht? Ja, es ging halt im Nationencup, war immer noch die Chance da, auch wenn relativ schnell, glaube ich, für uns alle klar war, dass es mit dem ersten Platz nichts mehr wird, aber zumindest auch den dritten Platz mal zu halten. So, weil auch die Norweger sind am Ende des Tages nicht weit weg von der deutschen Mannschaft. Und ich glaube, da ist auch Severin Freund uneitel genug, um zu sagen so, hey, Steff, mach hier keine Spielchen. So, wir schauen, dass wir als Team erfolgreich sind. Und deswegen, für die Japaner ging es ja um nichts mehr. So, also da war im Endeffekt, was Thema Nationencup angeht, war völlig klar, wo die Reise für Japan hingeht. Aber dass man da als deutsche Mannschaft sagt, so, wir schauen jetzt, dass wir den dritten Platz holen. Also ich schaue jetzt nochmal drauf. 39 Punkte liegt Norwegen hinter der deutschen Mannschaft. Und dann wärst du halt von Platz 1, das du lange inne hattest, wärst du runtergesackt auf den vierten Rang. Und das wäre dann schon im Endeffekt enttäuschend gewesen. Auch wenn ich sagen muss, in der Endabrechnung, für mich war es jetzt, wenn man seit dem Jahreswechsel draufblicken, ist Deutschland für mich nur die viertstärkste Nation dieser Skispringen-Saison in Summe gewesen.
Mhm. Ja, würde ich mich anschließen, und es wäre jetzt auch keine große Überraschung gewesen, wenn Norwegen das DSV-Team dann noch abgefangen hätte. Und zu den Japanern noch kurz. Natürlich wussten sie, wo ihr Platz war, eigentlich den ganzen Winter über und auch in diesem Teamspringen. Ich fand es dann aber irgendwie trotzdem so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass es Daiki Ito tatsächlich unangenehm war, dass er diese Bühne jetzt nochmal bekommt, weil er ist lange dabei gewesen, hat auch sein Edelmetall gewonnen, und dass er dann irgendwie ganz typisch japanisch fast schon ein bisschen schüchtern da in die Menge winkt und sich verbeugt und so, fand ich irgendwie, berührend, könnte man fast sagen, ja.
Also es hat schon auch ein bisschen was mit dir gemacht.
Das ganze Wochenende hat wirklich was mit mir gemacht, ja. Wunderbar. Haben wir eigentlich alle Running Gags mittlerweile untergebracht?
Oder ja, fehlt ich glaube, wir haben alles mit dabei. Also ich bin da, bin da sehr zuversichtlich. Wir hören uns die Bilanz nachher noch an. Aber
nicht, dass wir demnächst mit Checkliste podcasten müssen.
Ja, viel fehlt nicht mehr, mein lieber Luis. Ja. Gut, okay. Hast du denn noch irgendwas zum Thema Planitzer? Ich gehe kurz die Fragen durch. Ja, ich glaube, wir sind da. Im Endeffekt haben von euch da draußen alles abgearbeitet. Ihr bestimmt ja hier das Programm. Mhm. Dank eurer coolen Fragen und Einsendungen, die wir bekommen, auch immer ganz gut mit. Fehlt dir noch irgendwas?
Also es würde mich wundern, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwas vergessen haben sollten. Also ich glaube, wir können das Kapitel an der Stelle schließen.
Dann machen wir die Weltcup-Saison 2021-22 fast zu. Wie gesagt, ich glaube, haben wir es überhaupt schon erwähnt, dass es noch einen Saisonrückblick geben wird?
Das haben wir erwähnt, aber hatten wir jetzt erwähnt, dass die Österreicher eigentlich den Nationencup gewonnen haben?
Ach so, stimmt. Da war noch was.
Also wir wollen ja nicht, dass der Gernot dann mal wirklich richtig böse auf uns ist.
Wir haben ja hier sogar noch einen Österreicher mit dabei. Ja, logisch. Gehört natürlich Teil zur Sendung. Also, am Ende. Ganz, ganz knappe Geschichte. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Österreich sichert sich den Nationencup. Und wenn ich dir das im November gesagt hätte, was hättest du geantwortet?
Sicher nicht, hätte ich geantwortet.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Es gibt jemanden in unserem Tippspiel, der tatsächlich Österreich auf 1 getippt hat.
Ja, ich erinnere mich noch. Da haben wir damals uns gewundert. Hä? Was? Warum? Und? Ja. Das Ding ist aufgegangen. Und wir reden ja jetzt hier nicht nur über den Nationencup-Sieger, wir reden dann ja natürlich auch über den Olympiasieger. Mhm. Also da hat sich relativ viel dann schon auch angedeutet, dass diese Mannschaft im Kollektiv einfach einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat und dass das selbsternannte Moorhuhn Stefan Kraft, er hat sich ja selbst so bezeichnet, er fühlt sich nach dem Absprung, war wenige Wochen vor Olympia rund um die Tournee, als wirklich bei ihm auch überhaupt nichts zusammenlief, dass er sich in der Luft fühlt wie ein Moorhuhn, das gleich abgeschossen wird. So. wie galt Boning und den 90ern gefällt das. Und dass er jetzt gerade hinten raus, als es dann auch wieder zum Schiefliegen ging, dass er wieder so extrem stark wurde und so gut wieder in Form gekommen ist, das war natürlich jetzt mit diesen extrem knappen Rückständen, über die wir gesprochen haben, dass das ein absoluter Faktor ist, warum Österreich den Nationencup gewinnt. Aber er gewinnt so einen Nationencup natürlich nicht alleine. Und das ist dieser große Fortschritt, den Österreich jetzt auch gemacht hat. Wir sprechen über einen extrem starken Jan Hörl zum Saisonanfang. Also ich finde, dass man da hinten raus schon auch drüber sprechen kann und muss, dass Jan Hörl, wenn er diese tolle Entwicklung weitergehen will, dass er konstanter und stabiler über eine ganze Saison hinweg werden muss. Aber er hatte zum Saisonanfang eben diese Hochphase, hat da auch ein bisschen Stefan Kraft mehr oder weniger entlasten können, hat seinen ersten Weltcupsieg geholt. Wir haben mit Daniel Huber, wo war nochmal der Weltcupsieg von Daniel Huber?
Im Pongau.
Du bist ein Fuchs.
Ja.
Ich wusste natürlich, wo es ist, aber ich kann diesen Luis Holu nicht erwischen. Also bei der letzten Station der Vier-Schanzentournee, da wurden ja noch andere Sprünge ausgetragen. Und da hat, jetzt haben wir alle Karlauer, glaube ich, drin.
Oh, ja.
Da hat auch Daniel Huber den Weltcup-Sieg geholt. Wir sprechen über, ich will nicht spoilern, aber wenn wir Kategorien machen im Saisonrückblick, dass es Überraschungen des Jahres gibt, wenn da der Name Manuel Fettner nicht auftaucht, dann können wir diesen Podcast auch schließen. Was der im Endeffekt, der ist 85er Jahrgang und der war weg von der Bühne. So. Und der kommt und holt Medaillen bei Olympia und stabilisiert sich echt zu einem Fixpunkt in dieser österreichischen Mannschaft. Absolut eine ganz wichtige Komponente für dieses Thema Nationencup. Dann 85er Jahrgang, 2002er Jahrgang. Manuel Fettner könnte der Vater von Daniel Čufenik sein, so rein biologisch, technisch. Auch hier ganz, ganz coole Geschichte, dass man sieht, im österreichischen Nachwuchs kommt da dann was nach. Michael Heiberg hatte riesige Probleme, nach seinen schweren Verletzungen wieder reinzukommen. Hinten raus, jetzt zum Skifliegen, ist plötzlich Michi Heiberg wieder da, ist wieder stark und man stellt taktisch clever auf und sagt, Ulrich Wohlgenannt kam nicht so gut zurecht. Er verzichtet in diesem Saisonfinale. Michael Heiberg bekommt im Endeffekt dafür noch diesen Startplatz, geht mit rein und holt da im Endeffekt dann auch nochmal extrem wichtige Punkte. Er war bester Österreicher an diesem Tag, dieser 10. Platz, den er da geholt hat. Gut, passt. Also in Österreich ist auch seit dem Trainerwechsel von Andi Witthölzl jetzt nicht von heute auf morgen die Welt verändert worden, aber die Schritte nach vorne sind erkennbar und manifestieren sich dann auch im Mai der Nationencup. Das juckt da draußen, den handelsüblichen Fan juckt es nicht wirklich, aber das hat verbandsintern unfassbar viel Bedeutung.
Absolut und ich finde generell diese Bandbreite an Springern, sie in Österreich haben, schon bemerkenswert. Und das ist definitiv was, das sollte eine Benchmark sein für den deutschen Skiverband, weil wenn man ehrlich ist, da wurde insgesamt schon besser gepunktet und auch das ist ein Mosaiksteinchen dafür, dass sie diesen Preis mit nach Hause nehmen. Also auch so Namen, die jetzt noch relativ neu sind, wie Markus Müller zum Beispiel, der war es in Willingen war es, glaube ich, die da dabei waren, da in die Bresche gesprungen sind, ne? Und Maximilian Steiner, Markus Rupic, das sind ja alles noch keine fertig ausgebildeten Athleten so. Und da muss man sich in Sachen Umbruch, der auch früher oder später kommen wird, gar keine Sorgen machen. Und wenn du dann natürlich noch so einen Oldie hast, der gefühlt seinen dritten Frühling erlebt und auf seine alten Tage Olympiasieger wird, dann ist das absolut phänomenal. Großes Kompliment, Chapeau ÖSV.
Absolut, können wir uns nur anschließen. Eine News haben wir natürlich noch. Es ist jetzt fix, dass Michal Dolezal nicht mehr Trainer der polnischen Mannschaft bleibt. Wir haben jetzt hinten raus nochmal wirklich einen ordentlichen Saisonabschluss der polnischen Mannschaft gesehen. Wir haben sie im Kollektiv. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie im Kollektiv so gut waren wie jetzt an diesem Abschlusswochenende in Planica. Wir haben uns jetzt da auch Gedanken zugemacht. Ich glaube, dass diese Saison mit all den Entwicklungen sportlich und was Positionen, was Verband und so weiter angeht, das jetzt hier reinzupacken, wäre auch ein bisschen verschenkt. Wir arbeiten dran, dass wir dazu noch eine Sonderfolge, eine Sonderausgabe produzieren. Wann und wie die kommt, können wir jetzt noch nicht sagen, aber es wird natürlich noch Thema sein, dass wir über die polnische Mannschaft entweder im Rückblick oder wirklich im Detail in der Sonderfolge noch sprechen.
Aber was wir an der Stelle natürlich dann auch noch erwähnen sollten, ist, dass der Nachfolger auf jeden Fall nicht Alexander Pointner wird.
Ja, genau.
Wie wir, ich glaube, das war das letzte Mal, als du mit dabei warst, Tobi, gell? Hatten wir drüber gesprochen?
Ja.
Ja, vor 2 Wochen war es, glaube ich, ne?
Ja.
Nach der Skiflug-WM, ja.
Ja.
da ist man sich ganz offensichtlich nicht einig geworden, was so die Modalitäten angeht. Also er hatte da ja beansprucht, dass es quasi auch eine Managementrolle innehat, sprich, dass er auch die Strukturen neu aufstellt, Nachwuchsentwicklung und auch den Damenbereich, was mich natürlich sehr gefreut hätte, weil, wenn man ehrlich ist, Polen hat von Beginn an diese Entwicklung komplett verschlafen und da wäre es an der Zeit, dass man da mal aufräumt. Das wird nicht zustande kommen und deswegen werden jetzt sehr viele Namen hin und her geworfen, auch weil es ja im Trainerbereich jetzt nicht nur Doleżal gab, der aufgehört hat, sondern beispielsweise auch Biene Norcic bei den Nordamerikanern. Also auch die müssen sich Gedanken machen, was sie machen. Ich bin extrem gespannt, wer es wird, aber ich habe im Moment gar kein Gefühl, wer es wird. Wir wissen nur, dass es jemand aus dem Ausland wird, also kein Pole.
Ist ein Thema, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Und wie gesagt, also ich habe jetzt einen Namen gehört, Thomas Thurnbichler aus Österreich soll einer der Kandidaten sein. Also Tom Bartels und Sven Hannawald haben das mehrfach erwähnt. Ich weiß nicht, wo du die Springen gesehen hast am Wochenende, aber dieser Name ist da öfter gefallen. Also er soll einer der Kandidaten sein, der eventuell, also ist ein Österreicher, der eventuell diese Nachfolge übernehmen könnte.
Er ist gegenwärtig noch Co-Trainer von Andreas Wiethölzl. Also wenn ihr auf den Trainerturm schaut, der Mann mit der Kamera. Ja, fände ich spannend. Vor allem spielt noch so ein bisschen rein, dass er gestern den polnischen Kollegen keine Interviews mehr gegeben hat. Und er hat wohl wörtlich gesagt, ich habe vom Verband keine Berechtigung dazu. Mhm. Welchen Verband er jetzt meint, das bleibt dann eurer Fantasie überlassen.
Und man hat mit Co-Trainern aus dem deutschsprachigen Raum ja ganz gute Erfahrungen gemacht in Polen.
Das kann man definitiv so sagen, ja.
Stefan Horngacher war damals Co-Trainer von Werner Schuster, ehe er Cheftrainer im polnischen Verband wurde. Okay, Spekulatius gibt's zu Weihnachten und nicht zum Frühjahr. Deswegen hören wir an der Stelle auf, mit Namen zu jonglieren. Im Deutschen Skiverband gibt's noch kein Update, was die Zukunft von Stefan Horngacher angeht. Man soll dort aber in guten, weiten, fast schon finalen Gesprächen sein, dass auch hier eine Entscheidung verkündet werden kann und es weitergeht. So, jetzt die Frage nochmal. Sind wir an der Stelle durch? Sind wir, und wir haben ja noch, okay, ich sag's jetzt nicht mehr. Ihr wisst, was jetzt gekommen wäre. Ihr hört uns dann nochmal. Eine Sache gibt's auf jeden Fall für euch als Information. Nächste Woche wird der Saisonrückblick der Damen erscheinen. Da haben der Luis, der Gernot und die liebe Uli Gräßler die Saison bei den Damen Revue passieren lassen. Das gleiche wird es mit den Herren dann geben, eine Woche später. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden, hört es bei den Damen rein. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal wieder bei euch da draußen fürs Interesse, für die ganzen Fragen und bedanke mich natürlich auch wieder bei Luis Holuch. Es war ein Vergnügen, die Saison mit dir begleiten zu dürfen und über dieses tolle emotionale und spektakuläre Saisonfinale sprechen zu dürfen. Vielen Dank, mein Lieber.
Ich sag auch danke an dich, lieber Tobi. Natürlich auch danke an alle da draußen, die uns diese Saison auch treu begleitet haben, immer coolen Input gegeben haben mit coolen Fragen. Also das ist echt eine totale Bereicherung für unseren Podcast. Und ihr merkt ja auch, die Sendungen gestalten sich ganz anders, wenn ihr da euren Teil damit beizutragen habt. Also im Vergleich zur letzten Saison, wo wir ja dann doch gerne mal die Nationen so Stück für Stück abgehandelt haben, sind wir da jetzt ein bisschen mehr Freestyle unterwegs, möchte ich sagen. Und natürlich gilt auch ein Dank an unseren Kompagnon, unseren Spezl Gernot Clement, der sich heute entschuldigen lässt. Aber natürlich...
Für was kriegt der für diese Folge heute einen Dank?
Also ich bedanke mich für die ganze Saison.
Ach so, ja, okay. Hast du doch auch gemacht. Ja, das ist okay. Ja, da stimme ich ein. Ich dachte, du willst ihm jetzt für heute danken. Nee, außer der Absage-WhatsApp hat er nämlich gar nichts zu dieser Folge beigetragen.
Ich bedanke mich für das Engagement, das er im Rahmen seiner Möglichkeiten eingebracht hat.
Fantastisch, du alter Diplomat. Super.
Ja, ich glaube, mehr kann ich an der Stelle dann auch nicht sagen, außer dass es wie immer sehr viel Spaß gemacht hat und ich mich natürlich noch auf die Rückblicke freue, genauso wie ihr hoffentlich. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann besucht uns doch gerne noch auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Facebook und auf Instagram unterwegs, beides unter dem Namen Flugshow. bewertet unseren Podcast auch gerne bei Spotify. Da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs aktuell mit einer Durchschnittsbewertung von 4,8 bei 119 Bewertungen. Also da dürfen wir uns ruhig auch selber auf die Schulter klopfen. Und natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen dürft ihr uns bewerten. Und dann gebe ich noch ein letztes Mal ab nach Rosenheim, denn eines fehlt ja noch am Ende dieser Folge.
Das ist so. Fliegt's, soweit's geht.